Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex.
Servus, grüß dich.
Wir sind wieder da und zwar Donnerstag traditionell mit dem Blick auf die Bundesliga. Der 21. Spieltag steht vor der Tür und mit dem 21. Spieltag auch eine mögliche erste Vorentscheidung im Titelrennen vielleicht, denn das Spitzenspiel steht an, Erster gegen Zweiter, Leverkusen gegen Bayern. Das schwebt so ein bisschen über dem Spieltag, aber insgesamt natürlich auch noch 9 Spiele und wir werden alle besprechen. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Vorwort, 21. Spieltag, Spitzenspiel am Samstagabend. Wir machen es natürlich trotzdem chronologisch und springen nicht direkt dahin. Und da erwartet uns das zweite Freitagsspiel des BVB in Folge. Letzte Woche in Heidenheim war es mal wieder eher enttäuschend. Da ist man vielleicht sogar ganz gut davongekommen mit einem Unentschieden. Teilweise hatte man das Gefühl, wenn es kippt, dann eher in die Richtung der Gastgeber. Der ist man zumindest wieder selber aus Dortmunder Sicht. Dieses Mal ein Heimspiel, das ist eine gute Nachricht, wenn jetzt Freiburg kommt, denn Dortmund ja traditionell heimstark, aber auch eine ja sehr interessante Serie am Freitagabend zu Hause. Da hat man vor über 20 Jahren das letzte Mal verloren. Also ja, ungeschlagen sind sie sowieso noch in diesem Jahr. Die Statistik spricht auch für sie und jetzt kommt Freiburg.
Ja, wirklich kuriose, bemerkenswerte Statistik, dass der Freitagabend liegt dem BVB, erst recht, wenn er zu Hause spielt. 35 Heimspiele in Serie wurden nicht mehr verloren an einem Freitagabend. Wer hat die Serie vor 35 Spielen oder vor 20 Jahren damals gekillt? Der FC Schalke 04, der große Revierrivale. Also schon bemerkenswert. Und dann ist Freiburg überhaupt, unabhängig davon, an welchem Wochentag das Spiel stattfindet, der Lieblingsgegner von Dortmund in den letzten Jahren. Erst recht, wenn Dortmund ein Heimspiel hat. Denn die von den letzten 15 Heimspielen gegen Freiburg gab es 14 Siege und ein Remis. Also das klingt nach einer klaren Sache, würde ich sagen. Auch wenn der BVB jetzt in Heidenheim ein bisschen mehr enttäuscht hat, stärker enttäuscht hat, sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, ein schwaches Spiel gezeigt hat, aber Heimspiel zu Hause gegen Freiburg, klarer kann eine Ausgangslage nicht sein.
Ja, also was die Statistiken angeht, auf jeden Fall, auch was die Saison angeht, muss man ja sagen, Freiburg, wir haben drüber geredet, die letzten beiden Spiele wieder verloren und generell fehlt uns da ja so ein bisschen diese Freiburger, Mensch, die sind so unangenehm, die sind so souverän in dem, was sie tun. Trotzdem stehen sie ja noch 3 Punkte hinter Platz 6, also da wäre alles möglich. Und trotzdem muss man natürlich auch sagen, der BVB, wie wir ihn die ganze Saison schon erleben und auch in dieser Rückrunde, tut sich generell schwer. Ne? Freiburg ist keine Mannschaft, wo man jetzt den kompletten Zusammenbruch erwarten kann, auch wenn es vielleicht nicht so komplett float. Und ich glaube, sie werden sich wieder erstmal schwer tun, ne? Haben in allen Spielen, die sie jetzt gewonnen haben, zumindest auch so einen kleinen Dosenöffner gebraucht, sei es irgendwie ein Elfmeter, sei es das eine Tor, was dann irgendwie das Spiel so ein bisschen öffnet. Bis dahin haben sich gegen jeden Gegner schwer getan. Ich glaube, so geht's auch gegen Freiburg los. Der Heimtipp ist bei allen Statistiken und allem, was wir über die Mannschaften wissen, auch in diesem Jahr trotzdem im Dreiweg wahrscheinlich der realistischste, aber vielleicht auch beide Teams treffen. Nein, das war in vielen Spielen jetzt der Fall mit BVB-Beteiligung. Entweder nur sie oder sogar beide nicht getroffen. Vielleicht dann eben auch weniger Tore, als man vielleicht lange Zeit vom BVB-Spielen erwartet hat. Oder eben sogar das Unentschieden zur Halbzeit, weil man sich wieder ein bisschen abmühen wird, da den Gegner irgendwie ein bisschen niederzuringen. Das sind so die Tipps, die ich da sehe, weil die Dreiwegquote 1,55 auf Dortmund für eine Mannschaft, die jetzt trotzdem nie wirklich überzeugt, das ist natürlich nicht wahnsinnig hoch.
Ist nicht so hoch und deswegen will ich sie mir ein bisschen erhöhen. Ich glaube auch, dass der BVB gewinnt. Diese Serien zuletzt, vor allem gegen Freiburg zu Hause an Freitagen, da komme ich nicht gegen hin, da kann ich nicht gegen antippen, das ist eine klare Sache. Aber ich glaube, der BVB kassiert ein Gegentor. Also mindestens eins. Ich denke, Freiburg wird treffen. Ich glaube aber trotzdem, der BVB gewinnt am Ende. Also BVB gewinnt mit Gegentor, gibt immer, wie man weiß, schöne Zweierquoten in aller Regel auf diesen Tipp und am Ende dann der Favoritentipp, aber zu einer netteren Quote. Aber ja, nach dem 0-0 in Heidenheim, unabhängig davon, ob es jetzt Freitag ist und ob Freiburg kommt, aber der BVB muss mal wieder ein bisschen was gut machen. Das war zu wenig und in aller Regel schaffen sie das einfach in Heimspiel und deswegen gewinnt der BVB, glaube ich, aber Freiburg ist immer ein Tor zuzutrauen.
Ja, also würde ich auch nachvollziehen können, wie gesagt. Bis jetzt fand ich zumindest den BVB defensiv ein bisschen besser. Vielleicht ist das der Schlüssel. Mein Tipp eher Sieg ohne Gegentor. Werden wir sehen, wie es am Ende ausgeht und würde sagen, wir machen den Sprung direkt auf den Samstag. Da erwartet uns zuerst in unserer Auflistung hier das Duell zwischen Augsburg und Leipzig. Also ja, von Namen und Tabellenregion her eigentlich ein relativ klares Duell. Aber bei Leipzig läuft es ja im Moment auch nicht so. Und wir haben hier schon oft drüber geredet. Und nicht selten lagen wir zumindest nur ganz knapp falsch, dass Augsburg ein richtig unangenehmes Pflaster für jede Mannschaft ist. Auch für vermeintliche Spitzenmannschaften wie Leipzig, ne?
Ja, absolut. Das ist eins dieser Spiele. Ich glaube, darauf freuen sich die Augsburger mehr als der Gegner. Ein Heimspiel in Augsburg, wenn man der klare Underdog ist und dann macht man es dem Favoriten so unglaublich schwer und es wird ein Kampf- und Wühlspiel und wenig Chancen vielleicht oder es wird einfach ein bisschen, es geht ein bisschen hin und her. Ich glaube, dass diese Spiele, die liegen irgendwie Augsburg, habe ich so das Gefühl. Da fühlen sie sich ganz wohl. Man erinnert sich ja zuletzt gegen Leverkusen beinahe bis in der Nachspielzeit oder beinahe den Punkt geholt bis in die Nachspielzeit, das Remis gehalten. Da war Leverkusen auch zwar viel am Ball, aber tat sich sehr, sehr schwer. Die Bayern taten sich enorm schwer in Augsburg, wie wir wissen, hatten da hinten raus ja auch ein bisschen Glück und enorm viel Mühe bei diesem wilden 3-2 der Münchner. Also die Augsburger, den Dortmund, dann habe ich ganz vergessen, den Punkt abgetropft beim 1-1. Also man sieht schon die drei Top-Teams der Tabelle. Alle drei haben sich schwer getan. Nur einer hat wirklich, oder keiner eigentlich, klar gewonnen. Oder sagst du, das ist der klar verdiente Favoritensieg? Also ich glaube, da kommt ein bisschen Arbeit auf Leipzig zu.
Ja, also glaube ich auch auf jeden Fall. Auch hier finde ich entweder das Unentschieden zur Halbzeit gar keinen schlechten Tipp oder eben tatsächlich sogar auch die doppelte Chance, die immer noch zwei Zehnerquoten auf Augsburg gibt, ne? Also dieser knappe Heimsieg, den man da immer erwarten kann. Das Unentschieden, was ich für wirklich realistisch halte. Beides drin in der Zwei-Zehner-Quote, finde ich auch wirklich nicht uninteressant. Und wir haben es ja schon angesprochen. Leipzig zuletzt natürlich wieder ein Sieg, aber davor drei Niederlagen, ein Unentschieden. Also man hat sich schon auch schwer getan zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und wir haben, spreche ich immer wieder an, vor allen Dingen gesehen, sie tun sich halt schwer damit, auch ihre Chancen wirklich zu nutzen und zu verwerten. Augsburg zu Hause wird dir auch gar nicht so unendlich viele Chancen geben, hat selber durchaus die Klasse, dir weh zu tun. Und insgesamt ist das einfach eine sehr, sehr gefährliche Mischung, auch für eine Mannschaft wie Leipzig. Deswegen könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, Leipzig nimmt nicht alle Punkte mit und am Ende über Zweierquoten auf die doppelte Chance finde ich da schon eigentlich einen guten Tipp.
Würde ich auch nicht ausschließen wollen, denn Leipzig, wenn es nicht klappt dann in der Fremde, da haben sie einfach schon 4 Spiele verloren, gleichzeitig auch erst 4 gewonnen. Also in der Fremde, in Auswärtsspielen ist Leipzig einfach verwundbar, 16-16 Tore, ne? Die Torbilanz spricht ja auch eine klare Sprache, dass du einfach schon 16 Gegentore auswärts kassierst. Wir erinnern uns an die Klatsche in Stuttgart, wo es ja gleich 5 gab, wo Leipzig einen verheerenden Eindruck vor allem gegen den Ball machte. Deswegen will ich hier tatsächlich nicht ausschließen, dass die Leipziger hier vielleicht nicht alle drei Punkte mitnehmen. 1,75er Quoten kann man natürlich anspielen. Ich hätte sie mir ein bisschen, ehrlich gesagt, höher gewünscht, damit es lukrativer ist, auf Leipzig zu setzen, vor allem angesichts eben der Auswärtsbilanz und der letzten Auftritte in diesem Jahr. Von daher kann Leipzig das am Ende natürlich gewinnen mit seiner Klasse. Xavi Simons, Dani Olmo machen eine tolle Individualaktion. Ja, natürlich. Aber es kann auch in der 75. noch 1-1 stehen und dann muss Leipzig richtig schwimmen und hat vielleicht richtig Probleme. Also ganz, ganz schwer, das zu tippen. Ich finde Unentschieden zur Halbzeit einen sehr, sehr interessanten Tipp. Wenn man sagt, Leipzig wird sich eh schwer tun, dann kann es einfach mit 0-0 in die Kabinen gehen. Von daher gefällt mir das ehrlich gesagt gut. Unentschieden zur Halbzeit.
Unentschieden zur Halbzeit finde ich auch, wie gesagt, nicht ausgeschlossen, würde es mir sogar vorstellen können, dass das so bleibt bis zum Ende. Würde sagen, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Gladbach gegen Darmstadt, Gladbach hätte eigentlich am Mittwoch noch spielen müssen im Pokal, mussten sie jetzt doch nicht, hatten also nur einen kleinen gemeinsamen Ausflug, aber zumindest keine extra 90 oder sogar 120 Minuten in den Knochen, das kann man so ein bisschen wieder rausrechnen aus der ganzen Gleichung. Jetzt geht es gegen den Tabellenletzten, dementsprechend ist man Favorit. Ich würde sagen, für viele und vor allen Dingen auch bei den Quoten nachvollziehbar. Darmstadt weiter seit elend langer Zeit ohne 3 Punkte in der Liga, ne, steht auf dem letzten Platz mit 11 Punkten. Gladbach selber aber auch gar nicht so weit weg, nur 10 Punkte vor den Darmstädtern auf Platz 13 mit 21 Punkten. Und wie gesagt, einer sehr durchwachsenen Saison, also die klassische Mannschaft mit guten Ansätzen, die selten irgendwie richtig durchbringt und deswegen ja vielleicht vom spielerischen Potenzial her auch höher stehen sollte, es aber eben auch, wenn man ihre Spiele sieht, verständlicherweise nicht tut.
Verständlicherweise nicht tut. Ich glaube aber, hier wird man seiner Favoritenrolle gerecht. Ich glaube, hier wird die höher gerankte Bundesligamannschaft am Ende gewinnen. Also ich setze auf den Gladbach-Sieg. Wie begründe ich das? Ich begründe es dadurch, dass sie in den 9 direkten Duellen gegen Darmstadt nur ein einziges Mal verloren haben in der Bundesliga. Also da eine sehr, sehr gute Bilanz zwischen diesen beiden Teams für die Fohlen. Auch sonst dadurch, dass sie jetzt nicht im Einsatz waren im Pokal, nur eben diese kleine Mannschaftsreise und danach, aber dann wurde das Spiel ja doch kurzfristig abgesagt, haben sie diese Doppelbelastung nicht so ganz. Von daher durchaus ausgeruht. Sie sollten die auch die bessere Fußballmannschaft sein. Und der ganz wichtige Grund, sie spielen nicht in Darmstadt, sondern zu Hause. Ich glaube einfach, zu Hause kann Gladbach nicht immer stetig, aber trotzdem ab und zu in manchen Spielen dann doch eine gewisse Wucht und ein gewisses Selbstverständnis entwickeln, dass sie das gewinnen. 4 Spiele von 10 nur gewonnen, ja, auch 4 verloren, aber eben da können auch mal überzeugende Auftritte dabei sein und dann gewinnen sie. Sie sind ein bisschen Rollercoaster-mäßig unterwegs, aber ich glaube, Darmstadt auswärts, das wird für die Darmstädter ganz schwer, denn sie sind die schwächste Auswärtsmannschaft der gesamten Bundesliga, erst einmal getroffen und erst 10 Tore auswärts geschossen. Also ich setze hier auf den Gladbacher Heimsieg.
Ja, fällt mir schwer, da groß etwas entgegenzuhalten. Sie sind hier der Favorit, sie brauchen die Punkte auch trotzdem noch und sie werden sie wahrscheinlich auch holen bei den Eindrücken, die man auch von Darmstadt gerade auswärts gesammelt hat. Dann würde ich sagen, direkt der nächste Sprung. Und auch da müssen wir mal über Eindrücke reden, denn Eintracht Frankfurt ist die nächste Mannschaft bei uns auf dem Zettel, spielt gegen den VfL Bochum und ist die Mannschaft, die auf Platz 6 steht, also völlig auf Kurs eigentlich in der Liga. Jetzt haben wir aber meine Eindrücke von Frankfurt in dieser Saison und die sind irgendwie natürlich auch subjektiv, aber da schießen mir einige Enttäuschungen auch spielerisch in den Kopf, unter anderem ja jetzt auch wieder die 2-0 Niederlage beim FC Köln, die ich wirklich so gar nicht abkommen sehe, also überhaupt 2 Tore in Köln zu kassieren, da dürften sie die erste Mannschaft in dieser Saison gewesen sein, ne? Dann selber nicht mal einen Treffer erzielen können, da wieder sang- und klanglos raus. Davor haben wir das verspielte Hessen-Derby gegen Darmstadt gehabt, unter anderem. Also bei allem, was am Kader gelobt wird, und der Tabellenplatz ist ja genau der, den man haben will, irgendwie so richtig gefallen tut's mir trotzdem nicht. Und jetzt mit Bochum hat man natürlich auch wieder einen Gegner, der es einem mindestens so schwer machen kann wie Köln.
Ja, absolut. 2 Gegentore hat tatsächlich noch keiner geschafft in Köln. Eine Mannschaft kassierte 3, das war ja Gladbach. Und ansonsten hat es keine Mannschaft der Bundesliga geschafft, mehr als ein Gegentor gegen den FC zu kassieren. Von daher, ja, hat Frankfurt etwas geschafft, was keinem anderen gelang bisher. Aber nicht unbedingt positiv. Also da muss man sich jetzt tatsächlich erholen, da muss man ein anderes Gesicht zeigen. Das war sehr, sehr dünn. Das wird den Europacup-Ambitionen, vielleicht sogar den Champions-League-Ambitionen der Eintracht überhaupt nicht gerecht. Gegen Köln, ja, so, ich will jetzt nicht sagen unterzugehen, aber das war schon einfach viel zu wenig. Also da erwarte ich mir eine Reaktion. Aber gegen Bochum wird es unbequem. Wir wissen das. Das sieht man Woche für Woche. Die sind einfach eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft. Die können es dir immer schwer machen. Da musst du viel laufen, viel kämpfen, anrennen, fußballerisch was zeigen, um sie zu knacken. Dann ist natürlich ein Sieg alles andere als ausgeschlossen. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen Arbeit auf die SGE zukommen, damit sie endlich mal wieder gewinnen. Und Achtung, liebe SGE, gegen Bochum gelingen Siege gar nicht so häufig. Denn gegen keinen anderen Bundesligisten hat Bochum mehr Siege eingefahren als gegen die Eintracht. Also das spielt man ein bisschen gegen seinen Angstgegner auch an, gegen die nicht so gute Form zuletzt an. Wird schwer für Frankfurt, oder?
Ja, also ich glaube auch, man muss sich da auf jeden Fall reinkämpfen. sie sind natürlich trotzdem individuell irgendwie überlegen. Sie haben jetzt mit Ekitike noch jemanden, der natürlich auch irgendwie spannend ist. Wir haben über die anderen Neuzugänge geredet, die sicherlich noch nicht hundertprozentig da sind. Deswegen rechnet man trotzdem immer mit einer Verbesserung. Und sie spielen eben zu Hause auch, ne? Deswegen fällt es mir jetzt schwer, hier mich gänzlich davon abzuwenden, dass Eintracht Frankfurt das natürlich irgendwie auch 1-0 gewinnen kann, wie sie ja auch viele ihrer letzten Spiele jetzt gewonnen haben, ne? Da gibt's dann 1,7er bis 1,8er Quoten. Das ist auch nicht verkehrt auf Frankfurt gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten in Frankfurt. Also ja, trotz allen Schwierigkeiten, glaube ich, fällt's mir da am Dreiweg schwer, beziehungsweise würde ich da fast auf Frankfurt gehen. Was ich mir dann aber eben auch vorstellen kann, ist, dass wir hier wieder ein Spiel sehen, was ja, vielleicht nicht unbedingt durch wahnsinnig viele Tore besticht, ne? Auch wenn wir uns die Ergebnisse der Frankfurter angucken zuletzt, dann haben wir da zwar das 2-2 gegen Darmstadt, aber dann zuletzt ja eher 2-0 bei Köln verloren, 1-0 gegen die Eintracht nur gewonnen, 1-0 bei Leipzig gewonnen und da dann auch lange verteidigt, ne? Und jetzt wird's dir Bochum vielleicht auch nicht leicht machen, du bist individuell gut genug, um in Führung zu gehen. Und vielleicht kriegst du es dann mal wieder über die Zeit. Also vielleicht Frankfurt gewinnt ohne Gegentor, auch das irgendwie im vorstellbaren Rahmen für mich. Ja.
Habe ich mir auch überlegt, denn da gibt es Gründe, die dafür sprechen. Frankfurt gewinnt ohne Gegentor. Zum einen, Bochum hat erst 7 Auswärtstürchen geschossen. Der zweitschwächste Wert in der Bundesliga auf des Gegners Platz. Weniger Tore hat nur der erste FC Köln, wer sonst, geschossen. Also das ist ein bisschen dünn in der Fremde. Auch erst ein Auswärtssieg geholt. Also sie gewinnen oft gegen Frankfurt, aber in aller Regel, wenn, dann zu Hause und nicht in Frankfurt. Gleichzeitig die Frankfurter zu Hause einfach sehr, sehr schwer zu knacken. Erst 8 Gegentore in 9 Heimspielen. Da gibt es nur 2 Mannschaften, nämlich Bayern München und Leverkusen, die zu Hause noch weniger Tore kassiert haben. Also es klingt ein bisschen nach knapper Sieg Frankfurt, 1-0 oder 2-0. Ich überlege ein bisschen irrational gegen den Trend zu tippen. Denn die Eintracht muss auf einen Kunu gesperrt oder verletzt, was ist er jetzt? Ich glaube gesperrt, verzichten. Und Tuta ist auch von einer Sperre belegt. Also 2 Abwehrspieler, wenn man so will. Vor allem in Tuta, der Abwehrchef, können da nicht zum Einsatz kommen. Das heißt, die Fünferkette, Dreierkette wird ein bisschen umgebaut. Und deswegen überlege ich, weil Bochum ja zuletzt gar nicht so schlecht unterwegs war, dass sie zumindest mal treffen können. Und so tippe ich wahrscheinlich gegen den Trend. Wenn du nämlich sagst, Frankfurt gewinnt zu 0, dann halte ich dagegen, auch um einfach nur dagegen zu halten, und sag, Frankfurt gewinnt aber mit Gegentor.
Okay, dann sind wir gespannt, wie sich das da am Ende darstellen wird und gehen weiter zum nächsten Duell. Union Berlin gegen den Abnehmer ihrer älteren Spieler, nämlich den VfL Wolfsburg. Der hat jetzt Kevin Behrens gerade von den Unionern verpflichtet. Und ja, es ist wieder so ein typisches Spiel, wo sich bei mir eher so die Nackenhaare aus negativen Gründen aufstellen, wenn man sich überlegt, wie das aussehen könnte. Denn es sind natürlich Mannschaften, die zuletzt nicht wahnsinnig berauschenden Fußball gespielt haben. Wir reden bei Wolfsburg über eine Mannschaft, die zuletzt wieder 4-mal unentschieden gespielt hat, die ja auch schon länger sieglos ist, 5 Spiele. Und bei Union natürlich über eine Mannschaft, die jetzt auch bei Mainz nicht über ein Unentschieden hinausgekommen ist im Nachholspiel, die ja nur noch 3 Punkte vom Relegationsplatz weg ist, generell eine schwierige Saison spielt. Und ich glaube, das wird wieder so ein richtig ja ekliges Unentschieden-Spiel eigentlich.
Ja, es klingt irgendwie danach oder fühlt sich schon im Vorfeld so an. Da hast du völlig recht. Das könnte ähnlich zur Sache gehen wie gestern. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Mainz gegen Union. Abstiegsgewühl, Abstiegskampf auf ja furchtbarem Geläuf, ne? Auf regend durchdrängtem Rasen wurde wirklich Abstieg gekämpft und nicht gespielt. Und das könnte man sich so ein bisschen oder ein bisschen stärker auch jetzt in Köpenick vorstellen. Es muss ja nicht so viel regnen, aber der Fußball könnte oder die Performance beider Mannschaften könnten ein bisschen ähnlich aussehen, weil fußballerisch beide Mannschaften einfach auch seit Wochen nicht überzeugen. Die Wölfe ja noch gar nicht gewonnen haben in dem Jahr, können übrigens, glaube ich, einen Bundesliga Startrekord egalisieren oder aufstellen, also Start im Sinne von Start in die neue Saison. 4 Remis in Folge ist schon bemerkenswert. 5 wäre, glaube ich, historisch. Und Es ist natürlich ein bisschen unwahrscheinlich, wie man ja weiß, dass sowas passiert. Aber wenn man sich irgendwo vorstellen kann, dann bei diesem Spiel.
Ja, also es ist natürlich auch, also ich würde auch daran gehen und sagen, Mensch, ja, unentschieden 5-mal in Folge, es ist natürlich unrealistisch. Es ist noch nicht so oft passiert. Andererseits hast du natürlich jetzt mit Union Berlin eben den perfekten Gegner für ein Unentschieden auch damit drin, ne? Weil diese beiden Mannschaften gerade einfach nicht gut drauf sind und vor allen Dingen einfach über spielerisch limitierte Ansätze verfügen. Und es ist für mich halt in diesem Matchup super gut vorstellbar. Also wenn ich jetzt einfach nur sag, ich weiß, was wir von diesen Spielern, von diesen Mannschaften, von diesen Trainern erwarten können, dann halte ich ein Unentschieden für ein sehr realistisches Ergebnis. Wenn, also dann vielleicht so ein bisschen ausgeblendet, dass da was Historisches hintersteht oder dass man schon, sondern eher sagt, wie ein Fußballtrainer auch immer sagen würde, wir gucken von Spiel zu Spiel. Wenn ich von Spiel zu Spiel gucke, ist das für mich ein sehr klares Unentschieden-Spiel und mit diesen Unentschieden-Tipps muss man sagen, lagen wir hier in letzter Zeit auch sehr, sehr oft richtig. Ne? Also wenn das Gefühl Unentschieden da stark war bei Spielen mit Beteiligung Union, mit Beteiligung Wolfsburg, ist es tatsächlich auch oft so gekommen. Und deswegen nicht weiter drum herum reden, ich tippe Unentschieden.
Finde ich gut. Ich muss noch die Geschichte ganz zu Ende erzählen, wenn man fragt sich ja, wer, wann war das zuletzt? Wann hat es das gegeben? 5 Unentschieden zum Jahresbeginn war zuletzt der Fall 1967. Ist ein bisschen her. VfB Stuttgart hat das geschafft. Also die einzige Bundesligamannschaft, die im neuen Jahr 5-mal in Folge Remis spielte, Stuttgart 1967. Also da kann Wolfsburg einen neuen Rekord aufstellen. Übrigens, und wir sprechen ja gleich über sie, der FC Heidenheim auch, denn auch die haben 4 Remis in Folge im neuen Jahr, können also diesen Bundesliga-Rekord ebenso egalisieren. Tippe ich jetzt drauf wie du oder nicht? Also 1-1 ist auch irgendwie ein Ergebnis, das man sich gut vorstellen kann. Andererseits, wenn eine Mannschaft gewinnt, dann ist das, glaube ich, eher Union. Weil zu Hause in Köpenick, ich will jetzt nicht sagen, der alte Glanz ist wieder zurück, aber zumindest haben sie sich ja stark stabilisiert unter Bjelica. Sind definitiv wesentlich schwerer zu schlagen, machen es dir wieder wesentlich unbequemer, gegen sie zu spielen. Und deswegen, wenn eine Mannschaft gewinnt, dann glaube ich, ist das eher Union Berlin. Also ich neige ein bisschen zur doppelten Chance Union. Auch wenn die Quoten dann natürlich nicht so prickelnd sind, aber ich will mich nicht vollends auf dieses 1-1 festnageln lassen. Denn wenn Union hier spät irgendwie eine Ecke reinköpfen sollte oder irgendeinen Elfmeter bekommt und den verwandelt, wäre ich auch nicht überrascht, wenn sie das irgendwie dann doch am Ende 1-0 oder 2-1 gewinnen sollten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir überwiegt trotzdem am Ende die Überzeugung, dass es hier klassisches Unentschieden-Spiel ist und du hast die Überleitung schon so schön gemacht, deswegen lass uns die doch direkt auch nehmen. Wir gucken auf Werder Bremen gegen Heidenheim, das Jubiläumsspiel immer noch für Werder, 125 Jahre alt geworden zuletzt und das erste Spiel jetzt zu Hause, kann man eine riesige Choreo erwarten, durchs ganze Stadion kann ich schon mal munkeln, wurde mir so zugetragen, also wer Choreos mag, schaltet 5 Minuten eher ein. Und natürlich wird die Stimmung gut sein, ne? Werder jetzt seit insgesamt 3 Spielen nur Siege. Das gab's, haben wir auch gesagt, zuletzt das schon ein paar Jahre her. Man ist echt ergebnistechnisch gut drauf. Man spielt zu Hause, man hat diese Atmosphäre des Jubiläums. Man hat 2 Neuzugänge im Winter jetzt noch geholt, die wir beide noch nicht auf dem Platz gesehen haben, die vielleicht auch nochmal so einen kleinen Schub geben könnten, alleine was das Publikum angeht. Und dann haben wir Heidenheim, die spielen immer unentschieden. Und ich glaube, wäre noch nicht so unglücklich, wenn sie wieder hier unentschieden spielen bei dieser Gemengelage.
Ja, ich glaube aber, das wird nicht klappen. Also wenn eine Mannschaft diesen Unentschieden-Rekord von Stuttgart egalisiert, dann sind das die Wölfe. Ich traue das Wolfsburg eher zu als Heidenheim, die ja auch seit 7 Spielen ungeschlagen sind. Übrigens genauso lange wie Werder Bremen. Also Werder hat nicht nur 3 Spiele in Folge gewonnen. Zuletzt 2019, wenn ich mich nicht täusche, ist das gelungen. Sondern auch genauso lange ungeschlagen wie Heidenheim. Bei Heidenheim ist das natürlich noch mal bemerkenswerter, ne? Als kleiner Aufsteiger da diese Serie hinzulegen. Durchaus Hut ab davor. Ich glaube aber, diese Serie wird nun enden, weil Werder, wie du schon sagst, da ist herrscht eine gute Stimmung in der Mannschaft und der Serie zuletzt, aber sicherlich auch auf den Rängen. Werder hat sich stabilisiert, Werder hat viel Selbstvertrauen zuletzt. Ja, der Sieg in Mainz war hinten raus auch sehr, sehr glücklich. weil ja Mainz da auch wieder an seinem eigenen Unvermögen teilweise gescheitert ist und zwei Riesenchancen verballert hat, dann müsste das eigentlich auch wieder 1-1 ausgehen. Aber mit diesem Flow, den Werder aktuell hat, mit diesem Selbstverständnis, mit diesem Selbstbewusstsein, setze ich hier auf den Sieg von Werder Bremen.
Ja, fällt mir schwer, da groß gegen zu argumentieren, ehrlich gesagt. Ich finde auch, der Lauf passt. Ich glaube, zu Hause eben, ja, wie gesagt, es ist sowieso ein schönes Stadion, schöne Umgebung für den Verein. Und ich glaube, mit diesem Jubiläum noch, mit den letzten Erfolgen jetzt, und du hast es gesagt, dass jetzt zwei Mannschaften gleichzeitig diesen Unentschieden-Rekord einstellen, das scheint mir dann auch ein bisschen doll. Heidenheim
ist ja... Du hast ja schon getippt, ne?
Ja, Heidenheim ist ja auch so ein bisschen aus dem Schneider zumindest aktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ihn diese Niederlage komplett wieder zurück in den Abstiegskampf werfen würde innerhalb von einer Woche. Insgesamt spricht einfach sehr, sehr viel für Werder. Und wie gesagt, so emotionale Vereine, die dann gerade auch noch mit Selbstbewusstsein kommen, die dann dieses große Jubiläum haben, das will ich auch gar nicht unterschätzen. So eine besondere Atmosphäre kann da immer auch einen Ausschlag geben. Wir sprechen hier oft über Heimvorteil und wenn es einen gibt, dann an solchen Tagen. Ne? Also... Ja. Gehe ich den Tipp am Ende mit und würde hier auch auf Werder tippen.
In Heidenheim würde ich, glaube ich, aufs Remis gehen, bin ich ganz ehrlich, aber in Bremen gehe ich auf Werder. Heidenheim hat auch schon 6 der 10 Auswärtsspiele verloren. Mehr Auswärtsniederlagen kassierte nur Union Berlin. Also in der Fremde sind sie einfach nicht so gut. Auch erst 10 Tore geschossen, ist jetzt auch nicht so prickelnd in 10 Spielen. Gut, 1 Tor der Schnitt, aber geht ein bisschen besser. Also Heidenheim ist etwas zahnloser in der Fremde oder wesentlich zahnloser in der Fremde als zu Hause. Und deswegen glaube ich, wenn sie hier mit 0 Punkten nach Hause fahren, aber ist ja nicht so tragisch. Also irgendwann muss ja diese 7 Spiele ungeschlagen Serie ja auch mal enden. Die ist ja schon bemerkenswert genug. Aber ich glaube, Werder macht das.
So ist es. Ich widerspreche nicht, sondern sehe es genauso. Und leite über zum Highlight-Spiel des Spieltags. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Leverkusen musste unter der Woche ran, schon letzte Woche gesagt, also ein bisschen 4D-Schach vielleicht für die Bayern im Meisterschaftskampf, dass sie sich jetzt eine Woche oder ein paar Tage länger erholen konnten und dass sie dann eben jetzt ein bisschen frischer vielleicht gegen Leverkusen ran müssen, denn die mussten sich ganz schön abmühen gegen Stuttgart, war ein sehr munteres, attraktives Spiel, am Ende konnte man wieder sehr, sehr spät den Siegtreffer erzielen. Ist weiter, aber wie gesagt, anstrengend war es sicherlich und jetzt kommen die Bayern und das ist eben das Spiel, was so ein bisschen Richtungszeig sein könnte. Gerade ist Leverkusen 2 Punkte vor den Bayern, gewinnt man das direkte Duell, war es erstmal eine Aussage, eine Machtdemonstration und 5 Punkte Vorsprung nach 21 Spielen, das ist schon ein anderer Schnack. Also ja, es steht viel auf dem Spiel, vor allen Dingen für die Bayern.
Vor allen Dingen für die Bayern. Andererseits, das sind ja die Spiele, die die Bayern mögen, ne? Top-Spiele, da geht's richtig um was in der Tabelle, kannst du deinem Rivalen, in aller Regel war das in den letzten Jahren natürlich Borussia Dortmund, aber da kannst du deinem Rivalen richtig einen mitgeben, kannst ein Ausrufezeichen setzen, kannst ihn im direkten Duell schlagen und auch so ein bisschen ja einen Tiefschlag versetzen, im Sinne von der Rivale denkt sich, hey, dieses Jahr können wir mithalten, dieses Jahr können wir sie schlagen, dieses Jahr können wir Meister werden und dann im direkten Duell, zack, gibt's die Watschen, die Münchner Watschen für den Gegner. Also diese Spiele liegen den Bayern seit vielen, vielen Jahren. Gleichzeitig aber ist mit diesem Bayer Leverkusen so richtig zu rechnen in der Saison. Das haben die letzten Wochen gezeigt. Das zeigt natürlich die ganze Saison. Sie sind noch ungeschlagen. Aber vor allem finde ich die Art und Weise der letzten Wochen, der letzten Spiele, wie sie die gewonnen haben, nämlich nicht immer komfortabel, sondern auch nach Rückstand mal, auch wenn es schwer lief, auch wenn es in der 90. noch unentschieden stand, hat man hinten raus den Punch gehabt, den normalerweise man ja von den Bayern kennt. Dass sie in der 90. da noch die Spiele gewinnen. Das war in Augsburg der Fall. Das war in, ich weiß gar nicht wo noch der Fall. Das war jetzt auf jeden Fall am Mittwoch, nee, am Dienstag, sorry, im Pokal der Fall. Gegen diesen VfB Stuttgart zweimal zurückgelegen, zurückgekommen, zweimal egalisiert und dann in der 90 plus irgendwas eine Minute den Siegtreffer erzielt. Da hatte man schon das Gefühl, hey, dieses Bayer Leverkusen, das ist for real, wie man so schön sagt. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel und dieses Bayern-Ausrufezeichen, das ich hier so ein bisschen anmoderiert habe, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es es dieses Jahr gibt, denn Leverkusen ist halt nicht Borussia Dortmund.
Ja, aber Leverkusen wird Borussia Dortmund sein in 3 Tagen. Ich glaube, also erst mal gesagt, Bayer Leverkusen wird das nicht gewinnen. man kann das Ganze ja auch immer umdrehen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sie diese glücklichen Enden und diesen Kampf bis zum Ende jetzt immer gebraucht haben. Also, dass ganz offensichtlich ist, dass sie nicht so übermächtig sind, dass sie alle Spiele irgendwie mit großer Einfachheit gewinnen, sondern sie haben ihre Aussetzer drin, sie kriegen ihre Gegentore, sie tun sich teilweise dann doch gegen schwer tiefstehende Mannschaften ein bisschen schwerer, als du es haben willst. Haben wir gegen Augsburg zum Beispiel gesehen. Bayern ist der beste Kader der Liga. Bayern hat einen Trainer, der was von Fußball auch versteht, und Bayern wird sich hier nicht die Blöße geben und von Leverkusen dahergespielt werden. Also wenn man jetzt drauf guckt und sagt, Mensch, Leverkusen spielt so attraktiv und die Bayern ja nicht, jetzt werden die da bestimmt auseinander kombinieren und wir sehen 5-2 wie damals im Pokal Dortmund, als sie gegen Bayern gewonnen haben. Nie im Leben. Bayern wird hier nicht verlieren. Und deswegen würde ich tatsächlich auch fast auf den Bayern-Sieg gehen, weil die Quoten eben auch auf die Bayern sehr hoch sind in diesem Aufeinandertreffen, wenn wir über Bayern-Quoten reden im Vergleich. Ne? 2,50er-Quoten gibt es. Und jetzt hier meine Theorie, warum man vielleicht auf den Bayern-Sieg tippen sollte. Leverkusen ist immer noch ungeschlagen. Und ich glaube nicht an eine ungeschlagene Saison in der Bundesliga. Und wenn sie gegen irgendeine Mannschaft verlieren werden, dann wahrscheinlich gegen Bayern München. Das ist jetzt das Spiel. 2,50er-Quoten. Bayern wird Tabellenführer sein.
Okay, halte ich dagegen. Bayern gewinnt dieses Spiel nicht, sage ich, um hier mal eine klare Linie zu setzen. Ja, ich gehe mit, Leverkusen wird, glaube ich, auch nicht ungeschlagen bleiben in der Saison, aber sie müssen ja jetzt nicht gegen Bayern dieses Spiel jetzt verlieren, denn aktuell ist der Lauf, finde ich, zu gut und das Selbstvertrauen zu hoch, vor allem nach diesem Second-Last-Minute-Sieg jetzt gegen Stuttgart. Das war ein echter Schlagabtausch. Dennis Undorf hat das ausgesprochen, was, glaube ich, sich viele von den Fernsehgeräten dachten. Da treffen die besten zwei Mannschaften der Bundesliga oder trafen aufeinander oder spielten gegeneinander. Natürlich in München dachte man sich, ja, Moment, was ist denn mit uns? Ja,
das dachte man sich nicht nur in München, das dachte man sich auch, wenn man sieht, dass Stuttgart 10 Punkte weniger als Bayern hat.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ein paar Pünktchen weniger Stuttgart, aber Undorf meinte natürlich auch, ja, vom Spielerischen, von der Performance, vom Fußball an sich war das wirklich toll anzusehen, und dass Leverkusen da das bessere Ende für sich hat, gibt, glaube ich, der Mannschaft nochmal so einen enormen Schub. Ja, da war die Doppelbelastung natürlich da, die Bayern hatten eine Woche Pause, kann man ein bisschen einkalkulieren, aber ich glaube am Ende, weil es so gut läuft bei Leverkusen, weil sie so gut drauf sind, verlieren werden sie das nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das unentschieden ausgeht, das wäre auch ehrlich gesagt mein Tipp. 3,80er, 3,90er Quoten sind auch hohe Unentschiedenquoten, also auch eine interessante Quote gibt es da. Aber ich glaube nicht, dass Bayern das gewinnt. Das, auch wenn ich so anmoderiert habe, dass das die Spiele ja immer sind, die Bayern dann am Ende für sich entscheiden, weil sie da auch der Weltöffentlichkeit, die dann endlich mal gespannt auf die Bundesliga guckt, zeigen, nee, hier regieren doch wir. Das wäre ein typisches Bayern-Ding. Aber ich setze darauf, dass Leverkusen so gut drauf ist, so gut den Ball laufen lässt, mit so viel Lockerheit, Selbstbewusstsein, klaren Ideen spielt, dass die Bayern hier Probleme haben werden, wenn Leverkusen den Ball laufen lässt. Das wird den Bayern nicht schmecken. Das wird ihnen nicht gefallen. Und deswegen glaube ich, hat Bayern Probleme und ist vielleicht am Ende gar nicht so unglücklich darüber, wenn dieses Spiel 2-2 ausgeht.
Wie gesagt, widerspreche ich ein bisschen. Ich glaube, Bayern ist cleverer. Leverkusen hat die Doppelbelastung jetzt und hat auch schon seit längerem, merkt man, dass ein, zwei, ja, Leute aus dem Personal fehlen, wo man sagen würde, dass die absolute A-Elf schick im Pokal auch eher unglücklich, ne? Boniface wird weiter fehlen. All diese Sachen fallen Mannschaften meistens irgendwann auf die Füße. Wie gesagt, ich glaube, ja, wir sind in der Bundesliga. Bayern wird halt Meister, ne? Deswegen müssen sie das gewinnen.
Abwarten, abwarten. Also eine Sache noch, in den letzten 10 Spielen gelang Leverkusen übrigens nur 2 Siege. Na, das waren, ist ein bisschen dünn, da geht ein bisschen mehr. 6 Spiele gewannen die Bayern. Interessant aber, in aller Regel, also in den letzten 10 Spielen, trafen bis auf eine Ausnahme immer beide Mannschaften. Nee, ja. 2 Ausnahmen, sorry, ich habe mich verguckt. 2-mal gewann Bayern zu 0, ansonsten treffen immer beide, und deswegen wollte ich auf diesen Tipp noch hinleiten. Ich glaube nämlich auch wieder, dass beide treffen, und ich glaube auch, dass wir over 2,5 Tore erachten werden. Also ein schönes Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wird, ein Topspiel mit Toren auf beiden Seiten, so ein bisschen jetzt wie Stuttgart-Leverkusen unter der Woche oder andersrum Leverkusen-Stuttgart. Es muss ja nicht wieder in der 90. das 3-2 für Leverkusen fallen. Vielleicht endet es ja mal 2-2. Aber ich glaube, beide treffen und wir sehen over 2,5 Tore. Denn ich glaube, das wird ein echtes Topspiel.
Ja, und dem Namen gerecht wird auf jeden Fall auch wettbasis.com. Da können wir euch auch nochmal kurz darauf hinweisen. Wir sprechen ja wie immer hier jetzt am Donnerstag über die Bundesliga. Natürlich steht auch überall anders in der Welt Spannendes im Fußball und im Sport an. Sonntagabend ist der Super Bowl. All das steht vor der Tür. Die Biathlon-WM hat gerade angefangen. Wer Bock auf Wintersport hat, also wer sich da rundum informieren will, wer Prognosen, Vorschauen, Quotenvergleiche, Tipps haben will, der kann sehr gerne auf wettbasis.com vorbeischauen. Da findet ihr all das. Und wir finden auf dem Sonntag die Stuttgarter, die du gerade ja auch nochmal gelobt hast für ihren Auftritt bei Leverkusen, am Ende ärgerlich verloren, aber wieder mal gezeigt, die können auch Fußball spielen, die haben eine klare Idee, die haben klare Abläufe, die haben Spieler, die Bock haben, Fußball zu spielen. Und dann geht's gegen Mainz, die haben all das nicht. Man spielt in Stuttgart. Wie soll's ausgehen?
Also, dass Mainz keinen Bock hat, will ich ihnen nicht unterstellen. Die hatten schon auch viel Bock
gegen Union Berlin. Nein, ich habe gesagt, Bock, so einen schönen Fußball zu spielen.
Ach so, okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, die hatten viel Bock, hier den Bock umzustoßen gegen Union. Nur fußballerisch tun sie sich einfach ein bisschen schwerer, vor allem mit dem Tore schießen, vor allem mit dem Tore verwerten, wenn man sieht, was Onisivo da wieder für ein Ding verballert hat mit dem Kopf. Die zweite, glaube ich, Großchance mit dem Kopf in Folge vergeben, aus wenigen Metern. Also den darf man wirklich gerne machen. Also Mainz hat auch Bock, aber kann es nicht ganz so gut wie Stuttgart. Stuttgart zu Hause, absolut eine Macht. Wirklich brutal, was die da teilweise für ein Feuerwerk abbrennen. Ja, Doppelbelastung und ja, das Pokal aus nervt ein bisschen, zehrt an den Kräften und vielleicht minimal am Selbstbewusstsein. Aber ganz ehrlich, am Ende in Stuttgart, ich setze hier auf den Stuttgart-Sieg und will auch ehrlich gesagt gar nicht lang drum rumreden oder irgendwelche Ausflüchte suchen, warum das anders sein könnte. Für mich ist das mehr oder weniger eine klare Sache, der VfB gewinnt das.
Alles klar, dann würde ich sagen, widerspreche ich dir da auch nicht. Ich sehe es auch so, Stuttgart ist stark. Ich glaube auch, dass ihnen dieses Pokal aus gar nicht so sehr wehtut, weil sie haben wieder gut mitgespielt. Sie werden auch nicht unbedingt in die Saison gegangen sein mit dem Versprechen, jetzt sind wir so weit, dass wir einen Titel holen. Ich glaube, es hat ihnen eher gezeigt, Mensch, wir sind so dicht dran, wir sind so viel besser als letztes Jahr noch. Und Mainz ist eben einfach nicht gut drauf. Mainz hat klare, deutliche Probleme. Und dann muss man einfach sagen, würde es mich viel zu sehr überraschen, wenn Mainz jetzt diese Negativserie gegen Stuttgart beendet, was gerade wieder gut drauf ist, was eben gerade den Lauf hat. Deswegen bin ich absolut bei dir. Ich tippe hier auch auf Stuttgart. Wir haben auch schon drüber geredet. Zu Hause Stuttgart ja auch noch mal stärker, als sie es generell in dieser Saison sind im Schnitt. Und deswegen gehe ich das mit und sage, lass uns noch über das letzte Duell reden. Hoffenheim gegen Köln. Köln ja so ein bisschen das zweite Mainz immer, wenn man drüber redet. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen mit dem Unterschied, Köln gewinnt. Überraschend. 2-0 zu Hause gegen Frankfurt. Schießt 2 Tore, gewinnt wieder. Sachen, ja, mit denen ich fast schon abgeschlossen hatte in dieser Saison, wenn man diesen Podcast verfolgt hat. Aber jetzt sind sie irgendwie ja ein bisschen zurück im Spiel. Nur noch 3 Punkte hinter Union, die ja auf Platz 15 stehen, also einem klaren Nicht-Abstiegsplatz. Und irgendwie ist so ein kleines bisschen die Hoffnung zurück, dass man sich da doch noch durchmogeln kann. Ne? Jetzt geht's gegen Hoffenheim. Und das ist eine Mannschaft, die hat länger nicht gewonnen als der FC Köln. Also sicherlich besserer Kader, aber so richtig klappen tut's bei Hoffenheim ja auch nicht.
Ja, vor allem nicht in Heimspielen. Denn das finde ich noch bemerkenswert, dass sie erst 2 ihrer neuen Heimspiele gewonnen haben. Also zu Hause will's nicht klappen. Nur 2 Mannschaften in der Bundesliga haben weniger Heimpunkte eingefahren. Mainz und Darmstadt sind das. Also bei Hoffenheim, ne, klappt es zuletzt nicht mehr so gut. Vor allem in Heimspielen lassen sie oft federn. Haben schon 7 Spiele nicht gewonnen, auch 4-mal schon verloren. Wer hätte das gedacht? Aber irgendwie könnte hier was gehen für den wiedererstarkten 1. FC Köln, der jetzt auf jeden Fall dringend die 3 Punkte ja benötigt hat und auch dringend hier dadurch Selbstbewusstsein getankt hat und sich was ausrechnen wird in Hoffenheim. Und ganz ehrlich, auszuschließen ist das nicht, dass sie hier zumindest vielleicht den Punkt am Ende mitnehmen, der übrigens sehr interessant dotiert ist. Es gibt im Schnitt 4 Quoten auf nur das Unentschieden vom 1. FC Köln gegen, wie angesprochen, zu Hause sehr biedere Hoffenheimer.
Ja, und also was man bei Köln halt wirklich sagen muss, ist aus meiner Sicht, ich habe hier lange mich ja auch sehr drüber ausgelassen, dass ich eigentlich nicht sehe, wie diese Mannschaft je wieder ein Tor schießen soll, vor allen Dingen ohne Selke im Einsatz jetzt noch. Und das hat sich schon unter Schulz jetzt auch geändert. Das liegt unter anderem dann eben an Farid Alidu, der ja auch als Riesentalent mal kurzweilig galt und jetzt so ein bisschen da schon wieder Bewegung reinbringt, die Offensive der Kölner einfach ganz anders und flexibler gestaltet, als wir sie unter Baumgart kannten. Dann haben wir einen Thielmann, der immer zu den besten Spielern im Kölner Kader gehört hat, der jetzt auch mal wieder trifft, was sicherlich aber auch daran liegt, dass du einen anderen Ansatz hast in der Offensive. Heißt, dass du eben diese Flexibilität so ein bisschen herstellst, dass du Spieler wie Alidu reinwerfen kannst, die das eben dann auch ja anders moderieren können von ihren spielerischen Stärken her, als es vielleicht ein Tigges oder ein Selke, die unangefochten gesetzt waren im System Baumgart, irgendwie konnten. Also da muss man sagen, es kommt nicht vollkommen aus dem Nichts, dass jetzt wieder Tore geschossen werden. Da hat sich was getan, spielerisch und taktisch. Und das spricht natürlich dafür, dass es auch so ein bisschen so weitergehen könnte. Andererseits muss ich sagen, Hoffenheim, das ist für mich trotzdem fast schon ein Mysterium, wie man jetzt wieder so lange sieglos sein kann. Das fühlt sich fast schon wieder wie so ein Abwärtsstrudel an, aus dem man schwer rauskommt, ne? Und auch das würde irgendwie für mindestens einen Punkt Köln sprechen, wenn man sagt, da klappt ja überhaupt nichts mehr bei den Hoffenheimern. Vielleicht geht das noch ein bisschen so weiter. Insgesamt kommen wir da raus bei meinem Lieblingstipp zum Ende. Es gibt über Zweierquoten auf die doppelte Chance, wenn man die tippt. Also Köln, ein Punkt. Dafür brauchen sie dann nicht mal ein Tor. Man will es ja nicht überreizen. Oder sie treffen
Naja.
doch den wieder. Und es können sogar 3 Punkte werden. Doppelte Chance Köln und nochmal richtig Verschärfung dadurch für Mainz und Darmstadt da im Tabellenkeller, wenn Köln auf einmal anfängt, regelmäßig zu punkten.
Also wenn du gegen eine Mannschaft treffen kannst, dann ist das Hoffenheim. Die haben nämlich erst einmal in der Saison zu Null gespielt. Und zuletzt, du hast es ja kurz thematisiert, 6 Spiele nicht gewonnen und auch nur einmal in den letzten 11 Spielen gewonnen. Das war gegen Bochum zu Hause. Und wenn man beispielsweise das Heimspiel gegen Darmstadt gesehen hat, wo wir beide klar auf Hoffenheim gesetzt hatten, und das war das 3:3. Also wenn Darmstadt in der Fremde einen Punkt holt in Hoffenheim und sogar 3 Tore schießt, das ist ja umso bemerkenswerter, wie ich finde, dann kannst du als FC dir auch was ausmalen, nämlich ein Türchen und ein Pünktchen, womöglich. Also da geht wirklich was. Es ist auch bemerkenswert, wie häufig Hoffenheim nicht nur ein Tor kassiert, sondern auch mehr als eins. Also gegen Freiburg gab es 3, gegen die Bayern gab es 3, gegen Darmstadt gab es 3, gegen Leipzig gab es 3 Gegentore, zuletzt gegen Gladbach 2, gegen Wolfsburg 2, um nur jetzt mal ein paar letzte Resultate oder Gegentore aufzuzählen. Also sie kassieren auch immer wirklich viele Gegentore. Und von daher, du musst ja gar nicht so gut stürmen, aber Hoffenheim lädt dich halt einfach oft ein und macht es dir recht leicht, Tore zu schießen. Also der FC kann da treffen. Und deswegen glaube ich auch, dass der FC treffen wird. Also der erste FC Köln trifft, ist übrigens auch ein Tipp, den man mal abgeben kann.
Ja.
Mal loslösen von hier, wer gewinnt und Dreiweg und dies, das. Also einfach nur der FC trifft, ist ein Tipp, den ich hier auf dem Zettel habe. Beide Treffen wären natürlich dann die Folge dessen, denn Hoffenheim schießt natürlich auch fast immer ein Tor, wenn nicht sogar, ja doch, fast immer eine Ausnahme gab es. Also in einem Spiel in der Saison haben sie nicht getroffen, ansonsten immer. Von daher, dass beide treffen, liegt für mich ein bisschen nahe. Und am Ende kann natürlich Hoffenheim das 2:1 gewinnen, kann aber auch dann 1:1 ausgehen, wer weiß.
Wer weiß, also ich weiß es, wie gesagt, Hoffenheim gewinnt das nicht, ist ja mein Tipp. Mindestens ein Punkt für die Kölner, dann das Tor für die Kölner siehst du auch. Es könnte ein gutes Karnevalswochenende aus Kölner Sicht werden, auch wenn man nicht vor Ort sein kann. Aber es ist nicht schlimm, die Vereins-Karnevalssitzung war schon am Dienstag, da wurde schon ein wenig gefeiert. Hoffentlich nicht so sehr, dass unsere Tipps nicht klappen. Wir gehen jetzt auch ins Karnevalswochenende. Gucken natürlich auch Fußball und hören uns dann am Montag wieder, denn Champions League steht wieder an.
Oha.
Heißt, es gibt einen sehr guten Grund, dass wir auch in der nächsten Woche zweimal zu hören sind. Einmal Champions League und dann wieder Bundesliga. Da freuen wir uns sehr drauf. Hoffen, ihr schaltet wie immer ein und sagen danke, dass ihr es heute gemacht habt. Ciao.